Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Schlimmste, die Überforderung unseres Gesundheitssystems mit allen medizinischen und in der Folge natürlich auch mit allen wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ethischen Folgen, konnte bislang verhindert werden. Das ist ein erster Erfolg. Aber es ist noch kein nachhaltiger Erfolg.
So Angela Merkel heute in einer Regierungserklärung. Darin hat sie die verlängerten und nachgeschärften Lockdown-Maßnahmen begründet, auf die sich Bund und Länder gestern verständigt haben. Wir ordnen diese Maßnahmen gleich aus Sicht eines Infektiologen ein und schauen darauf, mit welchen Maßnahmen andere Länder die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff bekommen haben. Am Mikrofon ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Private Zusammenkünfte werden auf 2 Haushalte und 5 Personen beschränkt. In Geschäften sollen sich weniger Menschen aufhalten. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet und die Schulferien beginnen früher. Führt das Maßnahmenpaket dazu, dass Kliniken weniger Covid-19-Infizierte aufnehmen müssen? Und wie wird die wachsende Zahl Corona-Erkrankter derzeit dort versorgt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Clemens Wendner gesprochen, Chefarzt der Infektiologie und Leiter der Spezialeinheit für hochansteckende, lebensbedrohliche Infektionen an der München-Klinik Schwabing. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob die jetzt überarbeiteten Lockdown-Maßnahmen tatsächlich ausreichen, um die Lage in Deutschland zu entschärfen.
Also ich denke, es war ein wichtiger Schritt, dass der Lockdown nochmal verlängert wurde. Aus infektiologischer Sicht haben wir nämlich noch nicht eine vollständige Trendwende erreichen können. Wir haben auch heute noch über 20.000 Neuinfektionen. Auch die Todesfälle sind immer noch sehr, sehr hoch. Pro 24 Stunden knapp 400 Menschen sterben pro Tag in Deutschland noch an Covid-19. Man wird sehen, ob die Maßnahmen reichen bis zum 20. Dezember oder ob man nicht doch noch weiter im neuen Jahr auch die Restriktionen verlängern muss.
Sie haben jetzt gerade schon die hohen Zahlen bei den Todesfällen angesprochen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer angespannten Situation mit 5.000 bis 6.000 Corona-Intensivpatientinnen im Lauf des Dezembers. Das hängt offenbar damit zusammen, dass die Zahl der sehr alten Menschen, die sich infizieren, zuletzt deutlich zugenommen hat. Wenn wir auf diese Bevölkerungsgruppe schauen, taugt da das aktuelle Maßnahmenpaket zum Schutz dieser Menschen, zum Beispiel in Senioren- und Pflegeheimen?
Es ist zumindest mit im Fokus gewesen. Es ist geplant, dass auch Antigen-Schnelltests insbesondere in Altern und Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Entsprechende Testkapazitäten werden dann auch gestellt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um auch das Hineintragen von Infektionen in diese sehr vulnerablen Gruppen möglichst zu verhindern. Aber auch da muss natürlich kritisch nachgeguckt werden und eventuell auch justiert werden, dass eben diese Menschen nicht besonders getroffen werden, weil wir wissen, sie haben ein sehr, sehr hohes Risiko, letztendlich auf der Intensivstation auch zu landen und haben natürlich entsprechend auch ein hohes Risiko, dort zu versterben.
Ein wesentliches Ziel des Lockdowns ist ja gerade, die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten, eben dazu zu führen, dass nicht so viele Menschen auf den Intensivstationen landen. Sie spüren praktisch in Ihrer Klinik ja direkt, wie gut das funktioniert. Wie hat sich die Belegung mit Corona-Patientinnen und Patienten bei Ihnen in den letzten Wochen denn verändert?
Ja, wir hatten vor 3-4 Wochen eine Konferenz gehabt. Dort hatten wir alle noch relativ wenig Patienten. Es waren so 25-30 Patienten und wenige Patienten auf Intensivstation. Ich kann Ihnen sagen, dass wir jetzt Stand heute 200 Covid-Patienten hier in München, in der Klinik, in der ich tätig bin, betreue. Und davon sind knapp 40% auf Intensivstationen. Also Sie sehen, innerhalb weniger Wochen ist das Infektgeschehen absolut angerollt. Und es besteht eben auch das Risiko, dass Intensivstationen weiterhin am Limit gefahren werden. Und eine klare Folge ist schon, dass Elektivprogramme, also planbare Operationen, aufgeschoben wurden.
In dieser Woche wurde ja auch eine neue Leitlinie zur stationären Behandlung von Covid-19-Infizierten veröffentlicht. Kann die im Klinikalltag dabei helfen, die Behandlung tatsächlich zu verbessern?
Also es handelt sich hier um die Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. Ich denke, hier wird einfach ein sehr guter Standard formuliert und zusammengefasst für alle Kliniken in Deutschland, eben auch über die Covid-Zentren hinaus. Das ist eine sehr gute Orientierung und da sind eben auch Maßgaben drinnen, wie Patienten auf Intensivstationen beatmet werden sollten, mit welchen Beatmungsdrücken gefahren werden soll, welche Medikamente zum Einsatz kommen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, nochmal einen Standard zu formulieren, dass eben auch deutschlandweit Covid-19-Patienten in ähnlicher Form behandelt werden.
Stichwort Medikamente haben Sie gerade schon genannt. Das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Remdesivir galt ja lange als Hoffnungsträger, ist auch in den USA und durch die EMA auch in Europa zur Behandlung von frühen Covid-19-Fällen zugelassen. Vor einigen Tagen hat jetzt ein Expertengremium der WHO eher davon abgeraten, Remdesivir bei Corona einzusetzen. Nutzen Sie es trotzdem weiterhin bei Ihnen in der Klinik?
Ja, man muss sagen, die Empfehlung der WHO basiert auf dem sogenannten Solidarity Trial. Das ist eine globale Studie gewesen, die also weltweit Remdesivir zum Einsatz gebracht hat. Man muss immer bedenken, die Gesundheitssysteme in Südamerika sind vielleicht nicht mit Gesundheitssystemen in Westeuropa vergleichbar. Von daher sind die Daten immer mit Vorsicht zu interpretieren. Und ganz wichtig, es gibt noch keine Vollpublikation. Das heißt, wir haben noch nicht detaillierte Daten gesehen. Deswegen hat auch die erwähnte Leitlinie klar gesagt, entsprechend der Zulassung von Remdesivir kann das Medikament auch unverändert eingesetzt werden bei hospitalisierten Covid-19-Patienten, also die im Krankenhaus sind, die nicht invasiv beatmet werden, also nicht an der Maschine hängen und die eben eine Lungenentzündung haben und einen Sauerstoffbedarf haben. Wichtig, Remdesivir wirkt in der Frühphase, also bis zum Tag 10 nach Symptombeginn. Darüber hinaus macht es wenig Sinn, Remdesivir einzusetzen. Wenn man sich daran hält, glaube ich, ist es in meiner Erfahrung ein gutes Medikament. Konkrete Antwort auf Ihre Frage, ja, wir setzen es auch hier in München in meiner Klinik unverändert ein.
Der Münchner Infektiologe Clemens Wendner über die Lockdown-Maßnahmen und die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten von Corona-Infizierten im Krankenhaus. Wir bleiben beim Thema Corona-Maßnahmen. Die Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann hat sich gestern im Deutschlandfunk eher für einen kurzen, harten Lockdown ausgesprochen. Auch aus Sicht der Virologin Melanie Brinkmann könnten die Maßnahmen in Deutschland noch klarer und konsequenter sein. Mein Kollege Arndt Reuning hat recherchiert, wie konsequent und mit welchen Methoden andere Länder auf den Anstieg der Corona-Infektionszahlen reagiert haben. Und woran es liegen könnte, dass sie damit erfolgreich sind. Arndt zugeschaltet aus dem Homeoffice. Wenn wir zuerst mal einen Blick nach Belgien werfen, da schien die Lage noch vor kurzem außer Kontrolle, aber das hat sich jetzt geändert.
Ja, jüngst, da hat es noch sehr stark steigende Zahlen bei den Neuinfektionen gegeben. Es wurden dort deutlich mehr Fälle registriert als im Frühjahr und der belgische Gesundheitsminister, der hatte die zweite Covid-19-Welle mit einem Tsunami verglichen. Auch die Zahl der Todesopfer war wieder gestiegen, allerdings nur ungefähr auf das Niveau von Mitte April. Mittlerweile sieht es so aus, als sei das Land über den Berg, sowohl bei den Neuinfektionen als auch, ja, gerade so bei den Todesfällen. Gekauft wurde das allerdings mit sehr strengen Beschränkungen. In Belgien wurden zunächst Cafés, Restaurants und Bars geschlossen, aber auch Museen, Theater, Kinos, Schwimmbäder und so weiter. Ab Ende Oktober dann auch die meisten Geschäfte, mit Ausnahme von Supermärkten. Und es gab eine nächtliche Ausgangssperre. Das Homeoffice wurde verpflichtend eingeführt, wo immer möglich. Und die persönlichen Kontakte wurden stark eingeschränkt. Ein Haushalt durfte nur noch einen Besucher pro Woche nach Hause einladen, den sogenannten Knüffelkontakt. Also hier musste tatsächlich ein harter Lockdown ran, ähnlich wie ihn Viola Priesemann gestern hier in der Sendung auch erwähnt hat.
Der Rückgang der Zahlen in der zweiten Welle wurde also mit einem erneuten Einbruch der Wirtschaft erkauft. Gibt es denn auch Länder, die schon ein erneutes Ansteigen der Fallzahlen weitgehend verhindern konnten, sozusagen im Vorhinein?
Ja, Neuseeland zum Beispiel. Auch dort waren die Infektionszahlen im April steil angestiegen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Neuseeland hat ja ungefähr ein Drittel der Einwohnerzahl von Belgien. Und die Regierung hatte sich dann eine Strategie auf die Fahnen geschrieben, Covid-19 ganz aus dem Land herauszudrängen, also das Virus komplett zu eliminieren, was natürlich durch die Insellage auch erleichtert wird. Es wurden daher im März sehr drastische Beschränkungen erlassen. Die Landesgrenze wurde für die meisten Besucher geschlossen, eine weitgehende Ausgangssperre wurde verhängt und bei den persönlichen Kontakten, da folgte das Land dem Ansatz der sozialen Blase, also der Idee, dass man in dieser Zeit nur Kontakt hat zu einer ganz kleinen Gruppe von Personen, eine Gruppe, deren Zusammensetzung sich nicht ändert. All diese Maßnahmen zeigten Wirkung dann tatsächlich auch. Anfang Mai waren die Neuinfektionen wieder nahezu auf Null. Mitte August kam es dann allerdings in Auckland erneut zu einem größeren Ausbruch und auch Mitte Oktober Oktober gab es ein paar mehr Ansteckungen. Aber insgesamt scheint Neuseeland die Seuche unter Kontrolle zu haben, eben durch diese sehr harten Maßnahmen zu Beginn der Pandemie.
Wenn wir kurz zum Schluss noch auf Island schauen, das wird auch mal als positives Beispiel erwähnt. Woran liegt das?
Ja, Island hatte den Vorteil, dass dort ein privates Unternehmen ansässig ist, das sich auf Genomanalysen spezialisiert hat. Decode Genetics heißt das. Und diese Firma hat frühzeitig damit begonnen, die Menschen in Island zu testen, kurz nachdem die ersten infizierten Reiseheimkehrer aus Italien auf die Insel zurückgekehrt waren. Das Ganze großflächig, also auch bei leichtesten Anzeichen von Symptomen oder auch ganz ohne Symptome. Und das hat in Island dabei geholfen, die Infektionen wieder deutlich zu senken. Testen, Nachverfolgen der Infektionen und Isolierung der Betroffenen.
Welche Maßnahmen helfen offenbar in anderen Ländern, die Corona-Infektionen einzudämmen? Ein Überblick von Arndt Reuning. Vielen Dank. The Plant List. Das klingt ein bisschen nach einem Roman des US-Autors John Grisham, bezeichnet aber eine Liste des Königlichen Botanischen Gartens Kew in London, die alle Pflanzenarten weltweit enthalten soll und bisher als wichtigste Referenzquelle in der Botanik galt. Doch diese Liste könnte bald abgelöst werden, denn ein Forschungsteam aus Leipzig hat nach mehr als 10 Jahren Recherchearbeit heute im Fachblatt Scientific Data einen überarbeiteten Katalog vorgelegt. Und der erweitert die Anzahl an Pflanzenarten deutlich und räumt mit einigen Namensverwirrungen auf. Details von Annegret Faber.
Der Botaniker Martin Freiberg steht auf einem der vielen schmalen Wege des Botanischen Gartens in Leipzig. Das Leberblümchen vor ihm ist jetzt im Winter eingegangen. Der Name auf dem zugehörigen Schild aber sollte dauerhaft Bestand haben.
Das hieß früher Hepatica transsilvanica und jetzt heißt es eben Anemone transsilvanica. Die Gattung Hepatica gibt's nicht mehr, die ist komplett aufgelöst, das ist jetzt alles Anemone.
Das weiß er, aber nicht gleichzeitig alle anderen Forscher auf diesem Globus. Deshalb sei eine für alle zugängliche Liste mit den korrekten Pflanzennamen sehr wichtig.
Früher gab es noch kein Internet, ist ja noch nicht so lange her. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich bin irgendwo auf Kamtschatka als Russe und finde eine Anemone und beschreibe die neu und publiziere die im Jahre 1810, ja, dann ist es mal publiziert. Jetzt kann aber die gleiche Pflanze auf der anderen Seite in Alaska auch vorkommen. Ist ja gar nicht so weit weg. Und dann hat irgendein US-Amerikaner das vielleicht 1820 unter einem anderen Namen ebenfalls beschrieben. Ein völlig anderer Name. Und da muss es ja jemanden geben, der sagt, die beiden Sachen sind aber identisch.
Und genau das hat Martin Freiberg nun getan. Der neue Leipziger Pflanzenatlas räumt auf. Alle Namen wurden sortiert, abgeglichen und einer Art zugeteilt. Freiberg arbeitete sich außerdem durch 4.500 Studien und erfasste neu entdeckte Arten. Dadurch enthält die neue Liste 70.000 Pflanzennamen mehr als ihr Vorgänger. Außerdem zeigt die Untersuchung, dass hinter den insgesamt mehr als 1,3 Millionen Namen von Gefäßpflanzen 2/3 Synonyme stecken. Das zu sortieren sei wichtig für jegliche Pflanzenforschung, denn bisher mussten sich die Wissenschaftler durch dieses Namenswirrwarr selbst durcharbeiten. Alexandra Müllner-Riel leitet an der Leipziger Universität die Arbeitsgruppe Molekulare Evolution und Systematik der Pflanzen und nennt als Beispiel die Suche nach Kräutern, die sich für die Herstellung von Arzneimitteln eignen könnten.
Wir haben in der Flora von Java, mit der wir uns beschäftigt haben, mit den Medizinalpflanzen, waren wir mit ungefähr 10.000 Arten ja gestartet. Und wir haben es sehr stark unterschätzt, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, aus diesen 10.000 Artnamen die korrekten Artnamen herauszufiltern. Es hat also fast ein Jahr gedauert in dem Projekt.
Diese Arbeit hätte man sich mit dem neuen Leipziger Pflanzenkatalog ersparen können. Einfach den Namen eingeben und eine Suchfunktion ordnet ihn eindeutig einer Spezies zu. Martin Winter leitet am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung das Synthesezentrum. Er half bei der Erstellung des Leipziger Pflanzenkatalogs in den letzten beiden Jahren.
In der Pflanzenliste vorher waren es 240.000, 244.000 ungefähr Artnamen, wo man nicht genau wusste, was der korrekte Name ist oder man wusste gar nicht, wo die herkommen.
Davon hat das Forschungsteam jetzt den größten Teil bekannten Arten zuordnen können. Ab heute steht die Leipziger Liste aller Pflanzenarten im Internet und ist für jeden nutzbar. Nicht nur für Botaniker sei sie von Bedeutung, sagen die Wissenschaftler, auch für Mediziner, Klimaforscher oder Artenschützer, die zum Beispiel Verbreitungsgebiete von Arten kartieren.
Ein Beitrag von Annegret Faber. und von der längsten Liste mit Pflanzenarten zu den schnellsten Computern der Welt. Heute hat das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz virtuell eine internationale Konferenz veranstaltet unter dem Titel Trust in AI, Vertrauen in künstliche Intelligenz. Mein Kollege Peter Welchering hat sich dabei online eingeklinkt und ist uns jetzt zugeschaltet. Peter, auf der Konferenz liegt ein Schwerpunkt auf Supercomputern, also extrem schnellen und leistungsfähigen Rechnern. Welche Rolle spielen die denn in Sachen Vertrauen in künstliche Intelligenz? Das ist ja das Oberthema der Tagung.
Ja, die stellen sozusagen die Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen sicher, die die KI-Anwendungen treffen. Also Mark Hamilton, der Vizepräsident des Hardwareherstellers Nvidia, der hat zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass KI-Anwendungen ja etwa eine große Rolle in der Pandemiebekämpfung spielen. Das ist etwa bei der Entwicklung von Impfstoffen der Fall, aber etwa auch bei Verhaltensprognosen von Menschen, die das Virus übertragen. Und die Ergebnisse der KI-Anwendung, die müssen natürlich dann in solchen Fällen überprüft und kontrolliert werden. Und Supercomputer spielen genau dabei dann eine doppelte Rolle. Auf ihnen laufen die KI-Anwendungen, mit denen beispielsweise Impfstoffe gesucht werden, aber auf ihnen laufen auch die Kontroll- und Überwachungssysteme, die dann sicherstellen, dass die Ergebnisse, die diese KI-Anwendungen dann liefern, dass die auch valide sind.
Wie kann man sich diese Doppelrolle vorstellen? Die Supercomputer kontrollieren dann ja praktisch ihre eigenen Berechnungen nochmal.
Ja, zum Beispiel mit einem Stellvertretermodell, das dann parallel zu einem neuronalen Netz arbeitet, also eine komplett andere Software, komplett abgeschottet. Dieses Modell macht die Entscheidungen etwa des neuronalen Netzes dann für den Menschen nachvollziehbar. Gearbeitet wird damit Regelsystemen oder Entscheidungsbäumen, so nennen die Experten das. Und bei so einem Entscheidungsbaum etwa, da werden dann die einzelnen Entscheidungspunkte eines KI-Systems Punkt für Punkt nachgezeichnet. Das heißt, der Prüfer, der kann genau nachvollziehen, was das neuronale Netz wann wie entschieden hat. Beispielsweise bei der Verhaltensprognose von Menschen, die dann das Virus übertragen, da kann dann am jeweiligen Entscheidungspunkt überprüft werden, auf welcher Datengrundlage, etwa von Mobilitätsdaten, mit welchen Verhaltensklassifikationen gearbeitet wurde. Und wenn das alles stimmig ist bei so einer Prognoseberechnung, dann kann zusätzlich mit dem Supercomputer zu dieser Daten- und Regelüberprüfung noch eine Simulation eingesetzt werden. Zum Beispiel in dem Fall die Simulation von virusgesättigten Aerosolen, wie die sich in einem Geschäft oder in einer Straßenbahn verbreiten.
Haben denn speziell diese Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit auch Auswirkungen darauf, wie Supercomputer entwickelt werden?
Ja, zwei Auswirkungen haben die. Zum einen tragen die dazu bei, dass sogenannte General-Purpose-Maschinen, also Supercomputer mit einem Universalprozessor, wieder stärker in den Blick geraten. Und dann gibt es gleich noch eine zweite Anwendung, nämlich der Software-Aspekt. Der ist dann auch entscheidend. Der wird vor allen Dingen an Supercomputern wie dem Fugaku, dem derzeit schnellsten Supercomputer der Welt, ganz deutlich, weil der mit Linux stark auf Open Source setzt.
Welche Vorteile bringt das?
Das spart bei der Entwicklung von umfangreicher Simulationssoftware ganz erheblich Zeit, etwa wenn es um die Suche nach Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus geht. Also die Entwicklergruppe um den Informatikprofessor Satoshi Matsuoka zum Beispiel, die haben das gemacht, die haben Software entwickelt, die für eine bestimmte Simulation oder Analyse geschrieben wurde, aber die von allen Entwicklern weltweit dann auch zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, sie konnten schon auf Vorarbeiten zurückgreifen. Jeder darf solche Software, solche Open-Source-Software für eigene Zwecke einsetzen und weiterentwickeln, muss dann aber die Weiterentwicklung wiederum allen zur Verfügung stellen. Und das haben die Wissenschaftler, die an Aerosolsimulationen oder an Proteinanalysen gearbeitet haben, sich zunutze gemacht und hatten deshalb einen Zeitvorteil. Das heißt, die konnten bereits entwickelte Software, die auf kleineren Laborrechnern schon erfolgreich war, für den Fugaku übernehmen, weil darauf auch Linux läuft.
Supercomputer und Vertrauen in künstliche Intelligenz. Peter Welchering mit einem Bericht von einer Online-Tagung am DKFI. Dankeschön. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
Der Deutsche Zukunftspreis geht an die Entwickler der EUV-Lithografie. Das ist eine Technik, mit der besonders leistungsfähige Mikrochips hergestellt werden können. Dabei wird eine neue Lichtquelle eingesetzt, die sogenanntes extrem-ultraviolettes, also sehr kurzwelliges Licht erzeugt, um besonders feine Strukturen auf die Chips aufbringen zu können. Das erhöht deren Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz. An der Entwicklung der Technik sind Mitarbeiter der Firmen Zeiss und Stapf sowie vom Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik beteiligt. Der Deutsche Zukunftspreis wurde gestern Abend von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin verliehen und ist mit einem Preisgeld von 250.000 Euro verbunden. Erwachsene sollten sich mindestens 21 Minuten täglich bewegen, doch das schaffen nicht alle. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO erreichen nur 3 von 4 Erwachsenen dieses Mindestmaß an körperlicher Aktivität. Bei Jugendlichen sieht es noch schlechter aus. Hier bewegt sich nur 1 von 5 ausreichend viel. Für Kinder und Jugendliche empfiehlt die WHO in einer neuen Richtlinie 60 Minuten Bewegung täglich. An mindestens 2 Tagen pro Woche sollen Erwachsene auch die Muskeln gezielt trainieren, um Kraft und Beweglichkeit zu erhalten und Verletzungen vorzubeugen. So könnten weltweit pro Jahr etwa 5 Millionen vorzeitige Todesfälle verhindert werden, rechnet die WHO vor. Schlüssellochwespen können in Flugzeugteilen nisten und so die Sicherheit gefährden. Das hat ein australisches Forschungsteam herausgefunden. Am Flughafen in Brisbane hatte es zuvor mehrere Vorfälle gegeben, bei denen die invasiven Wespen ihre Nester in den Rohren von Staudrucksensoren gebaut hatten. Die Geräte werden in Flugzeugen für die Geschwindigkeitsmessung verwendet. Sind sie durch ein Wespennest verstopft, kann das gefährlich werden. Die Forschenden stellten deshalb vor Ort verschiedene nachgebaute Staudrucksonden auf, um das Verhalten der Wespen genauer zu untersuchen. Innerhalb von 3 Jahren konnten sie knapp 100 Fälle dokumentieren, bei denen Schlüssellochwespen in den Rohren nisteten. Ihre Studie ist in der Fachzeitschrift PLOS ONE erschienen. Die Universität Hamburg muss Spender auch auf Nachfrage nicht nennen. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat eine entsprechende Klage nicht zugelassen und damit einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg von März 2018 geändert. Ein Journalist der Plattform fragdenstaat.de hatte die Hochschule auf Grundlage des hamburgischen Transparenzgesetzes aufgefordert, detaillierte Angaben zu Spenden, Sponsoringleistungen, Schenkungen und Werbezuwendungen in den Jahren 2012 bis 2014 zu machen, die 1.000 Euro überstiegen. Die Hochschule kam dem aber nur in den Fällen nach, in denen die Spender der Datenweitergabe zugestimmt hatten. Das Oberverwaltungsgericht gab der Hochschule mit seinem Urteil Recht. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. Die Corona-Pandemie mindert die Lebensqualität von Kindern drastisch. Laut einer gestern veröffentlichten Untersuchung der Universitäten Tübingen und Luxemburg sind aktuell nur noch etwa halb so viele Kinder und Jugendliche in Deutschland mit ihrem Leben zufrieden wie vor der Pandemie. Der Wert sank von 93% auf 53%. Die Online-Befragung fand von Mai bis Juli statt. Über 1.700 Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz hatten den Fragebogen ausgefüllt. Besonders häufig gaben sie dabei an, dass ihnen Freunde oder Personen aus dem familiären Umfeld fehlen.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude. Fehlt noch die Sternzeit und da geht es heute um einen ungewöhnlichen Besuch beim TÜV.
Sternzeit, 26. November. Der Sternwarten-Jumbo beim TÜV. Teleskope befinden sich in Sternwarten auf dem Boden, in Satelliten und in einem Jumbo-Jet. SOFIA, das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, ist eine Boeing 747SP, in die ein Spiegelteleskop mit 2,7 Metern Durchmesser eingebaut wurde. Während des Fluges in mehr als 12 Kilometern Höhe öffnet sich auf der linken Heckseite eine Klappe. Dann hat das Teleskop freie Sicht in die Tiefen des Alls, ungetrübt vom Wasserdampf in die tieferen Atmosphärenschichten. Derzeit blickt die fliegende Sternwarte allerdings nicht ins All, sondern wird selbst äußerst genau beobachtet. Bis zum Frühjahr befindet sich SOFIA bei Lufthansa Technik in Hamburg-Fuhlsbüttel. Die über 40 Jahre alte Maschine wird beim C-Check auf Herz und Nieren geprüft und general überholt. SOFIA absolviert pro Jahr gut 100 wissenschaftliche Flüge. Jeder bietet 8 bis 10 Stunden Beobachtungszeit. Dabei geht es vor allem um die Entstehung von Sternen und Planeten, ferne Galaxien sowie Molekül- und Staubwolken im Universum. Die meisten Flüge erfolgen von Südkalifornien aus, wo SOFIA auf einer NASA-Basis in Palmdale stationiert ist. Regelmäßig gibt es Exkursionen nach Neuseeland, um die Objekte am Südhimmel besser beobachten zu können. SOFIA ist ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, dessen Anteil 20% beträgt. Im März soll SOFIA technisch aufgemöbelt Hamburg verlassen und fortfahren mit den hochfliegenden Beobachtungen von Staub und Sternen.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und meinem Kollegen Günter Hetzke. Ein Thema der Sendung dann, die Corona-Beschlüsse und die Folgen für die Wirtschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.